Dollbears. Wie wäre das
Dollbear.
Denn?
Die New York Dollbears.
Oh, das ist halt ein Bär mit dem Kopf von einem Delfin.
Ja, warte erstmal die New York Guardians ab, du, ey.
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins und ein bisschen was mit der NFL sonst noch so zu tun hat. Und ich mache das natürlich heute wieder nicht alleine, sondern ich darf wieder Micho begrüßen.
Hallo.
Freut mich, dass du da bist. Und
immer.
Was mich noch viel mehr freut, ist unser besonderer Gast heute. Ja, nachdem er 3 Monate jetzt nicht dabei war. Tobi, herzlich willkommen zurück. Ja.
Vielen Dank.
Ja. Oh, diese Stimme habe ich ewig nicht mehr gehört.
Ich auch nicht.
3 Monate. Oh, ja,
mindestens,
so lange.
Ne?
Also. Mindestens.
Wunderbar. Geht's dir wieder besser? Also nach dieser schwierigen Reise in die USA und zurück bei Joe Shedd, das Praktikum und
Nee, ich habe einen Fortbildungskurs für Mike Tenenbaum gegeben.
Wunderbar.
Wie hau ich richtig Kohle raus? Nein,
gut.
Aber nee, es war schon nett, aber danach habe ich erstmal 4 Tage flach gelegen, von daher passt schon.
Ja, das ist ja läuft. Super. Das ist ja super. Und
ja.
Wo wir dann gerade bei Flachlegen, Flach, wie auch immer sind, kommen wir zu den News, weil Patrick Chung von den New England Patriots ist auch sozusagen flachgelegt worden, denn der Gute hatte weißes Pulver wohl zu Hause, was kein Mehl war, sondern Kokain, wenn ich es richtig habe. Und das ist natürlich ungünstig. Tobi, du möchtest bestimmt noch etwas dazu sagen, besonders zu den Zahlen weißt du wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, ich habe das ja auch zufällig dann gelesen, als die Nachricht, glaube gestern war das, als sie gestern so aufploppte. Es soll wohl so gewesen sein, dass Meister Chung auf eine Party gegeben hat und die muss Mitte oder Ende Juni irgendwann stattgefunden haben und da hat man wohl eine größere Menge an Kokain gefunden. Und er wird jetzt, ich glaube, in der nächsten Woche dann vor Gericht sich verantworten müssen. Ihm droht bei einer Verurteilung eine Haftstrafe von, ich glaube, 3,5 bis 7 Jahren. Was das Ganze für die Liga interessant macht, ist ja der Umgang von unserem Commissioner mit solchen Anschuldigungen, egal ob sie jetzt nun schon bewiesen sind oder nicht. Das heißt, Patrick Chung darf sich darauf einstellen, selbst wenn er nicht verurteilt wird, wird er tüchtig lange gesperrt. Das macht es dann wieder interessant für die Dolphins, weil Patrick Chung mit 1 Jahr Unterbrechung quasi seit 10 Jahren einer der wichtigsten Bausteine in der Secondary der New England Patriots ist. Das heißt, wenn der da ausfällt, dann ist das schon eine massive Schwächung. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes, weil der halt seit 10 Jahren Teil und aktiver Teil der Franchise ist. Hat 3 Ringe mit Brady zusammen gewonnen und war immer eine Konstante. Zu den Zahlen, die du ansprichst, ist ganz interessant. Die Franchise könnte das jetzt verkaufen mit, ja, wir stehen zu Patrick Chung, wir machen das wie bei Josh Gordon, wir unterstützen den und entlassen den nicht. Was dahinter steckt, ist die Tatsache, der hat im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres, glaube ich sogar erst, seinen Vertrag nochmal verlängert und aufgebessert. Das heißt, das Dead Cap, was die Patriots zahlen müssen, wenn sie ihn entlassen, ist, glaube ich, 3 Millionen höher als das Gehalt, was sie ihm zahlen müssten dieses Jahr.
Das ist ärgerlich.
Sie werden ihn wahrscheinlich nicht entlassen. Wenn sie ihn entlassen, wird's doppelt bitter. Da sind sie jetzt quasi in einer ganz, ganz, ganz bescheidenen Zwickmühle. Und ich denke, gut, wenn er verurteilt wird, können sie nicht anders, als ihn zu entlassen. Ich glaube, da führt dann kein Weg dran vorbei. Aber man hat auch bei Josh Gordon schon so vieles gedacht. Und die Patriots sind ja eh, was das angeht, immer sehr vom Glück verfolgt.
Ganz zufällig,
um es mal
natürlich.
Positiv, um es zufällig. Mal positiv auszudrücken.
Also, Micho, du darfst auch.
Ja, also sie haben, soweit ich weiß, haben sie jetzt auch ihren Panther entlassen. Hat mich erstmal sehr gewundert, was ich jetzt mitbekommen habe. Allein schon, um ein bisschen Capspace zu generieren, denn was Capspace angeht, stehen sie nicht besonders günstig da. Ich möchte allerdings noch ein Wort zu dieser generellen Geschichte sagen, denn ich habe Kommentare im Internet gelesen, so nach dem Motto, so, wie dumm kann man sein? Als Sportler hat man nichts mit Drogen zu tun und so weiter und so fort. Wo ich sage, ja. Boah, Vorsicht, gerade in den, egal in welchem Hochleistungssport, aber auch gerade in den USA, in der NFL, sind die Spieler eigentlich fast alle abhängig von Schmerzmitteln.
Ja.
Die werden auf jeden Fall schon früh, sehr früh mit jeder Form von Droge irgendwo in Verbindung gebracht. Ja, mit Medikamenten zumindest. Also da ist die Hemmschwelle sehr gering. Dann kommt noch der Druck, unter dem die stehen. Die kommen ja teilweise auch aus den übelsten gesellschaftlichen Schichten. Das heißt, die haben von vornherein irgendwo eine Prädisposition dafür. Und gerade Kokain wirkt leistungssteigernd, steigert die Aggressivität. Und es gibt eine Sportart, in der Kokain zum Beispiel relativ weit verbreitet bei Doping ist. Das habe ich mir nämlich von jemandem mal erklären lassen, der bis in die Bundesliga hoch Tennis gespielt hat. Und ist zum Beispiel ganz klar, er sagt, es gibt einen Grund, warum die Schweißbänder auch gerade bei den Profi-Tennisspielern weiß sind. Weil man da nämlich das Kokainpulver nicht drauf sieht, was sie teilweise haben und während des Spiels tatsächlich auch aufnehmen, um leistungssteigernd zu wirken. Also einfach zu sagen, von wegen, ja, hat man mir dementsprechend erzählt, man hat mir auch Sachen, ich habe auch jemanden vom Fußball kennengelernt, was der gesagt hat, von wegen, was da teilweise verabreicht wird, ist schon heftig. Was aber zu sagen, von wegen, dass ein Sportler nichts mit Drogen zu tun hat, finde ich halt, und ja, deswegen wäre der Typ selber schuld, finde ich halt dann doch schon gefährlich. Es tut mir halt auch leid für ihn als Menschen. Nicht für die Patriots.
Na gut, das aber kann ich nicht beurteilen. Wenn er da selber wirklich was für konnte, dann tut er mir nicht leid, weil dann ist er in dem Zusammenhang bei einer Party sowas zu nehmen, dann ist er wirklich selber schuld.
Richtig, also, aber man rutscht da halt auch relativ schnell wirklich rein.
Natürlich. Und das merkt man ja immer wieder. Ist ja nicht der einzige Sport, ne? Gibt ja auch diesen Zweiradsport, wo ab und zu mal einer gedopt erwischt wurde.
Ja.
Und was dann so.
Ich glaube, es ist bei jedem Hochleistungssport, ich glaube, ein Hochleistungssport, in dem es keine Doping-Problematik gibt, gibt es nicht. Aber.
Richtig.
Das gut. Ist die andere Frage.
Und.
Die Frage, die man sich da eventuell noch stellen müsste, ist halt die Tatsache, wie lange nimmt er das schon und wie hat er es geschafft, bis dahin vielleicht keine positive Probe abgegeben zu haben, weil
ja, diese PED-Geschichten
ploppen ja die ganze Zeit auf. Ich meine, Chris Herndon von den Jets oder so und Edelman mit irgendwelchen leistungssteigernden Medikamenten erwischt wird er ja eigentlich relativ häufig jemand.
Ja.
Von daher.
Naja, lassen wir es jetzt mal.
Die Frage ist auch, wie lange wir das Thema auch noch in die Länge ziehen können, ohne dass Rico irgendwann zu viel kriegt.
Ja, das, weil wir müssen jetzt auch zu dem nächsten Eckstein in der AFC East kommen. Und zwar haben die New York Jets einen unglaublichen Spieler geholt. Und zwar haben die Stephon Anthony unter Vertrag genommen. Ist natürlich jetzt ein wichtiger Bestandteil der Franchise aus New York. Und Micho, du darfst kurz ausführen, warum Stephon Anthony jetzt ein Defense-Monster ist.
Wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, Monsterzahlen, unheimliche Schwächung, dass wir ihn nicht verlängern konnten. Ja. Leider haben uns jetzt die Jets vor der Nase weggeschnappt. Er hat nur auf das Angebot der Jets quasi gewartet. Bitter für uns, bitter.
Was lachst du da? Also
Adam Gase sammelt seine alten Graupen um sich rum. Ich glaube, solche Leute wie Julius Thomas oder sowas, die warten nur noch auf den Anruf.
Ja.
Unfassbar, wie der einen Vertrag kriegt. Vor allen Dingen durch die Verletzung von Avery Williamson oder so, haben die ja einen Need auf Linebacker. Das heißt, der spielt wahrscheinlich auch noch.
Ist doch schön. Ich freue mich für
Dolphins ist das schön, ja.
Kriegt einen schönen Vertrag und dann läuft das wieder.
Ja, das ist wunderbar.
Kommen wir dann zu unserem Owner, Der Herr Ross ist nämlich aus dem Komitee für soziale Gerechtigkeit, wenn ich das richtig übersetzt habe, selber zurückgetreten aufgrund der Sachen, die wir ja schon mal besprochen haben, bezüglich des Fundraisers für Donald Trump und was damit dann alles zusammenhing und so weiter und so fort. Das rührt daher, oder Tobi?
Ja, genau, richtig. Also er hat sich mit den Leuten zusammengesetzt und hat dann für sich entschieden, dass es wohl besser ist, dann da aus dem Komitee zurückzutreten. Das hat ihm dann wieder Kritik von Kenny Stills eingebracht. Dann hat der Trainer wieder was gesagt, dass Kenny Stills sich vielleicht mal auf den Sport konzentrieren sollte. Und was vielleicht so am Rande noch interessant ist, das nächste Training, nachdem Kenny Stills unter anderem auch Jay-Z kritisiert hat, wurde mit 12 Tracks von Jay-Z in Folge untermalt. Flores hat das dann hinterher so verkauft, als Motivation für Kenny Stills. Ich fand's als Move des Trainers einfach nur genial.
Ich auch. I like it.
Weil man muss sich das Gesicht von Kenny Stills vorstellen. Der kommt da raus und den ganzen Tag dudelt die Mucke von Jay-Z da rauf und runter, den er einen Tag vorher noch massiv angegriffen hat. Also da konnte er sich wahrscheinlich im Lachen selber nicht vergreifen.
Bei der Musik hätte ich mich geweigert zu spielen, zu trainieren.
Nee, ich wäre da richtig aggressiv geworden. Ich wäre richtig ausgerastet.
Boah, fürchterlich. Also, aber gut, das ist Geschmackssache.
Richtig. Und wo wir gerade bei Geschmack sind, wir bekommen einen neuen Trainingskomplex, den New Baptist Health Training Complex für 135 Millionen Dollar, wenn ich richtig informiert bin. 2021 soll der seine Pforten öffnen und sieht auf jeden Fall schick aus, was wir da vorhaben. Und findet ihr das gut oder sagt ihr, ja, ist jetzt halt nice to have, hätte nicht unbedingt sein müssen? Und hat das irgendwelche grundsätzlichen Auswirkungen auf irgendwas, was mit der Franchise zu tun hat?
Ja, klar. Klar, hat das eine Auswirkung. Also es macht Miami grundsätzlich attraktiver. Es kann grundsätzlich dafür sorgen, dass es noch eine bessere medizinische Versorgung gibt. Und irgendwann wird die NFL nicht mehr drum rumkommen, auch so etwas wie Farmteams zu haben. Und auch da, also sowas wie Jugendinternate oder sonst irgendwas, auch da werden Spieler ausgebildet werden. Also ich glaube schon, dass das ein großer Vorteil ist.
Geil, habe ich doch eine Chance, ey.
Es zählt ja nicht gegen Salary Cap, von daher sollen sie ruhig in die Infrastruktur investieren.
Dafür ist unser Owner ja bekannt und es ist bei zukünftigen Super Bowl Bewerbungen zum Beispiel oder so sicherlich kein Nachteil, so ein Ding da zu haben. Und wenn man sich die Fotos anguckt, wie das aussehen soll, also es sieht schon richtig nobel aus.
Ja, ich würde da auch wohl trainieren. Also wenn die mir das halt anbieten, so hey, hast du mal Bock? Da würde ich sagen, ja, ausnahmsweise. Und ja, möchtet ihr noch was sagen, bevor wir jetzt zu ganz viel Geld kommen? Okay, ich nehme das Schweigen einfach mal als ja. Ja?
Ich weiß, was kommt.
Nein. Jakeem Grant hat seinen Vertrag verlängert. Tobi, du darfst nennen die Zahlen, du darfst dich da austoben jetzt. Komm.
Naja, also ganz so viele Zahlen sind's ja nicht, aber der 26-jährige Wide Receiver, den wir nun mal schon seit 2016 im Kader haben, hat jetzt ab der künftigen Saison, also von 2020 bis 2023 an, einen Vierjahresvertrag für insgesamt 24 Millionen unterschrieben. Wie genau das Ganze jetzt in garantiert, nicht garantiert, Bonuszahlung und so weiter, wie das aussieht, ist noch nicht bekannt. Das wird noch so 2-3 Tage dauern, bis man da die genaueren Zahlen weiß. Aber so im Groben 6 Millionen pro Saison wird es wohl für Jakeem Grant bedeuten. Und jetzt kommt die Kritik von Rico.
Ja, was Kritik ist richtig, weil ich finde es momentan ist, da können mich jetzt da draußen auch alle Leute hassen. Ich finde ihn gnadenlos überbezahlt. weil es sind 6 Millionen pro Jahr für was, also er hat keine Frage, dass er Talent hat und so weiter und so fort. Das haben auch andere Spieler bei uns am Roster. Aber bis auf Return-Sachen und 1, 2, 3 gute Plays war da nicht viel. Und dafür finde ich 6 Millionen im Jahr, so leid es mir tut, deutlich zu viel. Der hat in seinen 3 Jahren, wobei er 2 Jahre als Receiver für uns gespielt hat, hat er 34 Bälle gefangen. 34. Das haben manche Wide Receiver in 2 Spielen, wenn sie 2 gute Tage haben. Und das ist für mich, vielleicht ist da der große Plan hinter, den ich nicht sehe, den ich nicht habe, weil ich nicht so oft mit Brian Flores mit zu Tisch gehe. Aber für mich ist es momentan, sind's 1-2 Millionen zu viel. Definitiv.
Es ist halt eine Wette. Es kommt darauf an, wie der Vertrag strukturiert ist. Also Jakeem Grant ist einer der besten Returner. Deswegen gebe ich Rico recht, von wegen, wenn er sagt, in erster Linie mal Specialist. Aber der letzten Saison deutlich gezeigt, dass er ein verdammt guter Slot-Receiver sein kann. Er bringt eine Menge Speed mit. Und ja, natürlich hat er aufgrund der Verletzung letztes Jahr, und jetzt kommst du bestimmt gleich wieder damit, von wegen, er hat also mehr Spiele verpasst als Devante Parker.
Das hat er. Das ja, hat er.
Injury Pro. Und trotzdem hat er hat nur eine Verletzung gehabt, im Gegensatz zu Devante Parker, und er hat trotzdem in diesen paar Spielen schon mehr gezeigt als Devante Parker. Von daher, es ist, klar, es ist riskant, aber wir haben den Salary Cap, und es ist einfach eine Wette, dass Jakeem Grant das abrufen kann. So, jetzt kann man sagen, von wegen, das Risiko bei der Wette ist so, man kann sagen, von wegen, das Risiko bei der Wette ist genau richtig, aber es ist und bleibt eine Wette, es ist und bleibt ein Glücksspiel. Ich hoffe, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben, denn ich mag ihn sehr als Spieler.
Für mich müssen wir ihn dann aber auch viel, viel mehr einsetzen. Und das ist das, womit ich momentan einfach ein Problem habe, weil, wie gesagt, wir haben ihn jetzt, neuer Headcoach, alles gut und so weiter und so fort. Aber er ist Bonds Backup, würde ich behaupten.
Gewesen, ja.
Ja, und für ein Backup, der auch Spezialist beim Return ist, finde ich 6 Millionen zu viel. Sorry.
Okay. Kann das ich nicht über meinen Job sprechen. Aber jetzt das entscheidende Wort ist gewesen, weil er hatte 2016 und 2017, da gebe ich dir ohne weiteres recht, die Rolle Backup, Special Teamer, fertig, aus, Ende. Ne? Da war Landry noch da, war alles gut, aber seine Rolle hat sich ja im letzten Jahr oder sollte sich im letzten Jahr auch verändern und hat sich ja auch geändert. Das hat man ja gesehen.
Ich ja, meine, gut, er hat mehr gemacht und es hat sich verletzt.
Ja, aber er hat auch mehr gute Dinge gemacht, die also, er vorher ist, gemacht hätte.
Er ist, ja, nur mal, er ist Backup Nummer 1, das stimmt zum einen, wenn man mit Dry Receivern spielt, aber je nachdem, was man braucht, er kann mit dem Speed auch Outside spielen, er kann im Slot spielen, er kann den Slot überladen, er ist vielseitig einsetzbar und da gebe ich Rico recht, er muss mehr eingesetzt werden. Was wiederum bedeutet, dass man vielleicht mit dass Albert Wilson vielleicht noch nicht so große Fortschritte macht, dass man Albert Wilson vielleicht sieht, von wegen, dass er vielleicht nicht so weit ist, oder dass man vielleicht sagt, oh, Devante Parker, aus dem wird eh nichts mehr.
Ja, gut, Parker wird dieses Jahr bei uns bleiben. Und
ja,
nach der Saison schaut man sich's an.
Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Doch, weil nächste Saison haben wir keinen Deadcap auf ihm. Ah. Das haben wir dieses Jahr schon. Und
da ist wir können vielleicht noch einen Draftpick für ihn kriegen, aber das ist eine andere.
Ja, das meine ich damit. Also, gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug über die News gesprochen und starten mit dem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars.
Ah, ich hatte zuerst, will ich zuerst das Roundup noch machen?
Entschuldigung. Siehst du, diese neumodischen, diese neumodischen Sachen. Ich bin einfach Traditionalist, ja, und neue Sachen kommen mir nicht auf den Tisch. Nee, stimmt. Da bin ich zu schnell hervorgeprescht, entschuldige. The stage is yours. Oder ja. So ein Mikrofon. Ja.
Es geht um eine neue Kategorie, Roundup habe ich sie genannt. Die Miami Dolphins spielen in einer Liga namens NFL. Und jedes Team muss auch über den Tellerrand, auch über den Tellerrand seiner eigenen Division hinausschauen. Und so habe ich mir gedacht, dass ich mir jedes Mal 3 bis 4 Dinge aus der NFL hinaus raussuche, die ich hier ganz kurz nenne und mir von Rico, Tobi jeweils dann immer eine Rückmeldung einhole. Was sagen Sie dazu? Was fällt Ihnen spontan ein? Das Ganze soll nicht lang sein. Ja, aber es soll so ein bisschen dazu führen, dass wir auch unsere Miami Dolphins auch ein bisschen ins Gesamtgefüge der NFL einordnen können. Und ich würde zuerst gerne anfangen, heute sind es 4 Sachen, die ich sage, mit 2 Verletzungen. Und die allererste ist, dass sich Cam Newton den Fuß verstaucht hat anscheinend und wieder verletzt ist, nachdem er gerade erst von einer langjährigen Schulterverletzung zurück ist. Rico.
Ja, ist bitter. Was sagst du? Ist bitter für ihn. Ich mag ihn. Also, er ist ein Original. So würde ich das beschreiben. Er ist ein Original und seine Leistung beziehungsweise sein Können beziehungsweise sein Einsatz für die Mannschaft ist, glaube ich, eigentlich unbestritten. Ist für ihn halt scheiße, weil er muss jetzt langsam wieder liefern. Weil okay. Er war immer wieder verletzt und nach der Saison, wo sie im Super Bowl standen, kam nicht mehr viel, ist jetzt bitter. Ich bin gespannt.
Tobi.
Muss ich dazu was sagen?
Ich glaube, das war schon Kommentar genug. Kann das sein?
Neue Kategorien mag ich nicht.
Nee. Nicht mögen ist schon die richtige Kategorie, aber für mich ist das ein eingebildeter eitler Fatzke. Tut mir leid. Ganz ehrlich, was der da immer für ein Brimborium und Trara und alles macht, das ist mir einfach 3 Nummern zu viel. Gut. Der soll gut Football spielen, soll die Klappe halten. Ist scheiße, dass er sich verletzt hat, aber der Typ an sich ist für mich über. Sorry.
Das war eine gut. Aussage.
Kommen wir zur zweiten Verletzung, die ich erwähnen wollte, die mir persönlich relativ wehtut, weil ich den Spieler mag, weil ich das Team mag, wo er spielt. Sogar meine
alles, von daher.
Genau. Meiner Meinung nach auch ein Team gewesen wäre, das Chancen auf einen Super Bowl Run gehabt hätte. Und zwar geht's um Derwin James, Safety, sehr guter Safety in seinem 2. Jahr bei den Los Angeles Chargers, hat einen Kreuzbandriss. Tobi.
Man kann noch gar nicht absehen, wie stark die Schwächung für die Chargers ist, aber es ist ein absolut herber Schlag für das Team an sich und ein Verlust auch für die gesamte Liga. Das muss man so sehen. Also, was der geleistet hat bisher, absolut überragend.
Rico?
Ist der out for season?
Voraussichtlich ja.
Okay, weil die letzten Berichte, die ich gelesen hatte, besagten, dass er gegen Ende der Saison vielleicht wieder spielen kann.
So genau weiß man es nie, aber es ist von wegen...
Wenn er gegen Ende der Saison wieder spielen kann, sehe ich die Chargers zwar als geschwächt, aber immer noch als stark genug, um die Playoffs zu erreichen. Und wenn er in den Playoffs wieder dabei ist, dann wird alles auf Null gesetzt. Und ja, aber wenn er die ganze Saison nicht dabei ist, ist das ein extremer Rückschlag. Ja.
Ist halt okay. Die Frage, ob sie ohne ihn die Playoffs schaffen. Ne?
Ich glaube ja, aber gut.
Ich meine, sie sind ja immer schon verletzungsbeutelt gewesen.
Ja.
Gut, kommen wir zum dritten Thema. Und das ist tatsächlich ein etwas komplexeres Thema. Daniel Jones hat in den Preseason-Spielen bisher überzeugt. Und der Owner der New York Giants hat ganz klar gesagt, also er hätte was zu sagen und seiner Meinung nach müsste Eli Manning starten und immerhin würde das Team ihm gehören. Rico, was sagst du dazu?
Ja, also ich würde Eli Manning auch starten lassen. Das Problem, was ich nämlich sehe, ist, dass ja, Daniel Jones hat mega geliefert und ich habe zwar gesagt, für mich ist, also, beziehungsweise, was heißt zwar, ich habe gesagt, Nummer 6 ist mutig, aber er war für mich nicht einer, der hinter Drew Luck gehört hätte, was manche ja meinen, oh mein Gott. Und ich glaube auch, dass er besser als Dwayne Haskins ist. Es lässt sich jetzt natürlich immer wieder noch leichter sagen als vorher, aber Kettleman steht ja schon da. Ich hab's euch doch gesagt. Aber ich würde ihn auch noch nicht starten lassen. Dafür ist das Brett, was Eli hat, in New York noch zu dick. Also, ich denke, wenn es nicht so gut läuft, Mitte der Saison oder nach der Bye Week, ich weiß nicht, wann die ihre Bye Week haben, aber wenn Eli Sachen macht, wie in den letzten Jahren, dann wird es Elis letzte Saison als Starter gewesen sein.
Tobi.
Wird Elis letzte Saison als Starter, aber er wird sie als Starter beginnen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Eli Manning sich freiwillig hinter Daniel Jones zu Saisonbeginn auf die Bank setzt. Das glaube ich, tut er sich.
Gut.
Das tut er sich nicht an.
Was will er machen, wenn der Coach sagt, du setzt dich auf die Bank?
Was ich halt relativ bitter bei der ganzen Geschichte finde.
Beleidigt sein und zu Hause bleiben.
Ja, gut.
Dass bei dem Headcoach Pat Shurmur, dass der im Prinzip der Owner dem Headcoach die Vorschrift macht, wen er als Starter aufzustellen hat.
Unglücklich.
Und das macht ihn dann nachher beim Team, macht ihn nachher beim Team unglaubwürdig und unglücklich.
Ja.
Und kommen wir zum letzten Thema, das zumindest am Rande was mit den Dolphins zu tun hat. Da wir in den ersten 4 Wochen auch, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube sogar in Woche 3, gegen dieses Team spielen. Und zwar haben die Dallas Cowboys einen neuen Vertrag abgeschlossen. Sie haben einen Vertrag verlängert, und zwar mit Linebacker Jaylon Smith, 5 Jahre, $64 Millionen, davon 35,5 garantiert. Der Vertrag greift ab nächstes Jahr, wo auch die Verträge von Dak Prescott und Amari Cooper auslaufen und wo man bei Ezekiel Elliott die 5th-Year-Option ziehen muss. So, Tobi.
Ja, also das bedeutet klipp und klar, dass man sich entweder Dak Prescott oder Ezekiel Elliott nicht mehr leisten kann oder leisten will, weil dafür reicht der Cap Space nicht aus. Das ist so.
Rico?
Ja, und es hieß, dass man wohl ein sehr gutes Angebot an Ezekiel Elliott mit einem guten Angebot an Elliott herangetreten ist. Und wenn ich ehrlich bin, Dak Prescott. Also alleine, dass die Cowboys ihm 30 Millionen geboten haben.
Das ist der 40-Millionen-Dollar-Arm.
Ja, aber was glaubt er denn? Also, das ist, keine Ahnung, was mit ihm ist. So, 30 Millionen. An seiner Stelle hätte ich gesagt, wo muss ich unterschreiben, und wäre dann so schnell weggelaufen, wie ich nur hätte können, weil die haben sich bestimmt vertan.
Und Ezekiel Elliott hat man den Vertrag angeboten, der ihn zum zweitbestbezahlten Running Back nach Todd Gurley gemacht hätte. Aber Tatsache ist, alle 3 Verträge müssen verlängert werden, auch Amari Cooper. Und jetzt, nachdem man jetzt noch mit Jalen Smith verlängert hat, der ein verdammt guter Linebacker ist, keine Frage, zusammen mit Leighton Van Der Esch wohl das beste junge Linebacker-Duo, das es gibt, wird es wohl schwierig in der Beziehung werden. Und das werden die 3 Genannten auch wissen.
Richtig. Aber wer weiß, vielleicht gehen die dann ja für einen Quarterback nächstes Jahr.
Ja.
Das ist möglich, ja.
Das war der erste Roundup.
Wunderbar.
Och, schön.
Ich fühle mich richtig geroundupt.
Und um euch mal da einzubinden, vielleicht gebt ihr uns eine Rückmeldung, ob ihr die Kategorie beibehalten möchtet, ob ihr das gut findet, dass wir sowas machen.
Dass wir über andere Leute sprechen.
Kriegen wir mal ein bisschen Beteiligung hier rein.
Ja, richtig. Tobi, mach den ruhig Feuer unter dem hinter den Leuten, ja?
Ja, wie gesagt, ich mache das hier alles sehr gerne, aber mit Feedback mache ich die Sache noch gleich 3-mal lieber.
So, habt ihr gehört? Wenn ihr kein Feedback gebt, dann wird Tobi wieder krank.
Ja, genau. Dann bin ich beleidigt und gehe wie der eine wie der Bills Cornerback letztes Jahr, der zur Halbzeit nach Hause gegangen ist.
Seine Karriere beendet hat.
Genau. Dann mach ich Schluss. Dann höre ich auf.
Oh. Und damit das nicht passiert.
Ja, genau.
Gibt Feedback.
Müsst ihr jetzt.
Und gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum 3. Preseason Game über, was wir mit 22-7 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen haben. Micho, für dich 22-7, ja? Nicht, dass du wieder nach dem Ergebnis fragst.
Ja, okay.
Und ja, wer von euch, Tobi, du darfst, weil du jetzt lange nicht dabei warst, lasse ich dir jetzt den Vortritt, du darfst dich erstmal komplett auslassen. Die Spielwiese, alles gehört dir.
Ich habe ich habe nicht viel zu sagen. Also erstens, die Bedeutung des Spiels ist schon relativ groß. Es ist mit das wichtigste, also es ist das wichtigste Spiel der Preseason, weil in Spiel 3 traditionell die Startformation zumindest mindestens zwei Viertel lang auf dem Platz stehen und so quasi eine Generalprobe für das kommt, was so in der Saison passiert. Das kann man mit einigen Abstrichen, genau, kann man mit einigen Abstrichen auch für die Miami Dolphins sehen. So hat zum Beispiel auch gestern Laremy Tunsil nicht gespielt, weil er geschont wurde. Vince Taylor hat nicht gespielt, McMillan hat nicht gespielt, Kiko hat nicht gespielt, Richard Jones, TJ McDonalds, Albert Wilson,
Parker Grant, hat nicht gespielt.
Zu wem wollte ich auch noch kommen? Also ein paar Waffen hat man da noch in der Hinterhand, aber es ist zumindest so ein erster Ansatz, dass man erkennen kann, wo es hingehen soll und wer die besten Karten hat, gewisse Positionen auszufüllen. Was mich sehr gefreut hat vor Spielbeginn, war die Tatsache, dass Minkah Fitzpatrick wieder als Starting Safety aufgestellt war. Das hat mich für ihn gefreut und ich denke, von dem können wir in dieser Saison auch einiges erwarten. Was mich etwas gewundert hat, war die Tatsache, dass der andere Fitzpatrick starten durfte.
War doch das, klar.
Es war klar, aber ich hatte es mir ehrlich gesagt anders erhofft, weil ich eben davon ausgehe, startet Spiel 3, startet gegen Baltimore. Und die ersten drei Drives von Herrn Fitzpatrick waren jetzt nur alles andere als berauschend. Es hakt in der Offense, aber mal ganz gehörig.
Es war quasi ein kleines 3x3.
Ja, es war ganz gewaltig. Also es war mitunter schwierig, katastrophal und sehr, sehr, sehr deprimierend, sich das anzugucken, wenn man sich überlegt, dass das jetzt die ganze Saison so weitergehen soll. Also, dass die O-Line scheiße ist, haben wir auch lang und breit besprochen. Ohne Tunsil ist sie sehr schlecht.
Also, ja, da haben wir nur noch einen Spieler, der Line spielen kann. Der Rest ist Müll.
Ja, der natürlich.
Die sind einfach schlecht.
Ist einer von den Badgers, ne?
Vielleicht.
Ja, vielleicht. Nein, also Drake hat ja gestern auch gefehlt in meisten Zeit und Belarge hat es halt auch wahnsinnig schwer, da irgendwas zu machen. Also der war von Anfang an unter Beschuss ohne Ende. Dann an einen Snap kann ich mich erinnern, da hat unser großartiger neuer Tight End Dwayne Allen, den wir zum Blocken geholt haben, den Gegenspieler quasi durchgelassen und Belarge hat, glaube ich, -5 oder -6 Yards gemacht und konnte froh sein, dass er sich dabei nicht noch eine Verletzung zugezogen hat. Also es war sehr harte und sehr, sehr schwierige Kost, weil, Fitzpatrick völlig uninspiriert und fand ich jetzt nicht toll. Er hat auch einige Bälle wirklich aus selbstverschuldet unterworfen, falsch geworfen. Also es war Offense schwer, sich das anzugucken. Was mich hingegen gefreut hat, es gab ja auch was Positives, war die Defense. Also man sieht zwar, dass Charles Harris jetzt doch nicht der 2 Sacks pro Spiel Defender ist, aber er ist bemüht. Heißt schon, ne, sagt schon einiges, aber gerade unsere Linebacker, was so Sam Aguavone und Jerome Baker angeht, die sind also schwer auf der Höhe und mit denen kann man wunderbar rechnen. Aber dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt der Sendung ja noch, wenn wir über die Linebacker mehr oder weniger reden.
Richtig.
Dritter Punkt, auf den ich eingehen will, Eric Rowe. Der hat mir gut gefallen. Er hätte mir sehr gut gefallen, wenn er im Rückwärtslaufen auch mal vernünftig auf Ball und Gegner gleichzeitig achten könnte und nicht dämliche Pass-Interference dafür kassieren würde. Aber ansonsten, ja, er ist kein Xavier Howard, ist klar. Aber er ist auch kein Tony Lippett oder so. Also er ist schon besser als das, was wir bislang hatten. Ist halt nur nicht sehr gut, aber gut und solide. Und was so in der zweiten Halbzeit so alles passiert ist, naja, das empfinde ich jetzt als nicht besonders wichtig, weil da haben die Jaguars die Starter runtergenommen, da hat Miami die Starter runtergenommen und da hat dann die dritte und vierte Garde gespielt. Also, naja, da könnt ihr jetzt was zu sagen. Wir haben halt einen guten Kicker. Rosen kann gegen zweite und dritte Garde halt gut aussehen. Möchte ich da auch nicht großartig zu sagen. Und
also.
Der 99-Yard-Drive, naja gut, war schön, aber bringt halt nicht ganz so viel.
Also Micho, du hast gehört, zu den unwichtigen Sachen dürfen wir jetzt was sagen.
Ja? Genau.
Nee. Ja, deswegen haben wir Tobi als Gast da.
Richtig.
Ja, deswegen bin ich auch nur noch Gast.
Micho, dein Eindruck vom Spiel?
Also ich kann Tobi in vielem zustimmen. Fitzpatrick war nicht gut. Die O-Line war hundsmiserabel, aber dass Fitzpatrick schlecht war, lag tatsächlich nicht alleine an der O-Line. Dann frage ich mich, was Allen Hurns im Starting-Line-Up gemacht hat. Also ich habe bisher weder im Training gehört noch gesehen, noch in irgendeinem Preseason-Spiel von ihm auch nur ansatzweise so etwas wie Leistung gesehen, gehört oder sonst irgendetwas. Ich verstehe nicht, warum er bei den Startern dabei war und kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit zu den Startern gehören soll. Das wäre für mich ein Witz.
Grundsätzlich kleine Korrektur.
Ja?
War nicht Starter, kam aber relativ früh rein. Ja. Okay. Aber naja, gut.
Dann als nächstes Kellen Bellage hat nicht gut gespielt. Ich glaube 12 für 17 Yards oder sowas. Lag aber auch an der O-Line. Wirklich ganz hundsmiserabel. Gesicki hat 2-3 Pässe von Fitzpatrick gefangen. Ja.
2 von 3 hat er gefangen.
Ja.
Contested.
Muss aber auch dazu sagen, ist okay. Ist das erste Mal Lebenszeichen von ihm. Vielleicht wird's ja was von ihm, aber halt nach wie vor zum Blocken halt nicht zu gebrauchen. Das ist so viel zum Thema Offense. Also Fitzpatrick hat sich schlecht in der Pocket bewegt, massive Accuracy-Probleme, ganz fürchterlich. Die Defense. Fangen wir mit der D-Line an. Run-Defense ist bei uns immer noch nicht vorhanden. Ich sehe immer noch, dass uns Teams in Grund und Boden laufen werden. Ich meine, das mag daran liegen, dass Winston Taylor jetzt nicht dabei war, der nun ein Run-Stopping-Monster ist, aber das soll Christian Wilkins auch sein. Aber er alleine kann es einfach nicht schaffen. Auch gerade über die Weak-Side sind wir offen wie ein Scheunentor. Gefällt mir gar nicht. Der Druck, den wir standardmäßig erzeugen, der ist auch nicht wahnsinnig hoch. Meistens ist es Coverage-Druck, den wir machen. Das ist nämlich folgendes. Unsere Secondary ist tatsächlich gut. Auch ohne die ganzen Starter, also ohne TJ McDonald, ohne Richard Jones, haben wir mit Eric Rowe einen soliden Corner Nummer 2, was dazu führt, dass unsere Coverage besser steht. Bobby McCain gibt einen guten Safety ab. Wills ist ein guter Backup-Slot-Corner und kann sich da auch noch verbessern. Auch Hartage scheint mir ganz gut als Backup geeignet zu sein. Man muss bedenken, das sind alles undrafted Rookies, die tatsächlich da noch einen ordentlichen Sprung nach vorne machen können. Da haben wir tatsächlich ordentlich Value auf der Position geholt. Auch unsere Linebacker, wie Tobi schon gesagt hat, Aguavon und Baker spielen nach wie vor hervorragend. Ich bin aber anderer Meinung, was die zweite Halbzeit angeht. Dort konnte man, obwohl die erste Garde nicht mehr auf dem Platz war, schon einige Dinge sehen. Zum Beispiel, meiner Meinung nach, gehört für mich Isaiah Ford. Wenn wir noch einen Wide Receiver Nummer 6 mitnehmen, müsste es Isaiah Ford sein, nicht Bryce Butler, nicht Allen Hurns. Das konnte man da schon sehen. Man konnte dann sehen, dass sich Rosen sehr gut in der Pocket bewegt hat, denn auch er hatte auch gegen die zweite Line der Jaguars hat er gehörig Druck bekommen, weil unsere O-Line einfach nichts aufhalten konnte. Er hat sich gut in der Pocket bewegt, gute Entscheidungen getroffen, Plays verlängert, sauber und akkurat gepasst. Und es gibt für mich nur einen einzigen Grund, warum man Fitzpatrick in Woche 1 starten lassen wird. Und das ist einfach der Grund, dass man sagt, man will Rosen nicht direkt den Wölfen zum Fraß vorwerfen, weil damit zu rechnen ist gegen die Ravens Defense und dann auch gegen bei dem schweren Programm gegen die anderen Mannschaften, dass dort ordentlich was zusammenbrechen wird. Und vor allen Dingen wird man, wenn man Rosen starten lässt, wird man nicht zu Fitzpatrick zurückwechseln können, ohne Rosen zu demontieren. Also wird man erstmal Fitzpatrick starten und im Fall der Fälle dann halt eben zu Rosen wechseln. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum Rosen nicht starten sollte. Denn mittlerweile hat er meiner Meinung nach Fitzpatrick überholt. Auch was die Körpersprache angeht, die ansonsten bisher kritisiert worden ist. Das konnte man zum Beispiel deutlich sehen. Ansonsten konnte man sehen, dass die Saison C werden wird. Im Training sieht das immer alles toll aus, aber es wird C werden. Ja, und wir haben
halt auch gegen Probleme. Uns, ne?
Und nochmal, Dwayne Allen ist für mich genauso was wie Julius Thomas. Braucht es den wirklich?
Braucht ich es weiß den wirklich? Es nicht.
Nick O'Leary hat mir zum Beispiel wesentlich besser gefallen. Hat mir auch wesentlich als Gesicki, obwohl er weniger Yards gemacht hat. Allein dieser Catch and Run, wo er tatsächlich auch mit einem wunderschönen Stiff-Arm sich richtig schön Platz gemacht hat und so. Dann ist er als Blocker einsame Klasse. Für mich ist Nick O'Leary im Moment unser Tight End Nummer 1. Von daher, und der hat aber erst in Halbzeit Nummer 2 gespielt. Von daher bin ich da noch so ein bisschen skeptisch. Ja, aber Rico, du hast bestimmt auch eine Meinung.
Nee, ich habe keine eigene Meinung. Ja, das meiste habt ihr schon gesagt. Ja, das habt ihr auch gut gemacht. Man muss ja euch mal für loben.
Oh.
Ja. Ja,
danke, nicht, danke.
Kriegt jetzt, Backstage kriegt ihr dann, bewirrt ihr richtig einen auf die Rübe, aber nee, was, also vom Passer-Rating war Ryan Fitzpatrick der beste Quarterback. Also ihr redet voll Quatsch, was, also dass er so schlecht war. Nein, es war nicht gut. Was mir aber aufgefallen ist, zum Beispiel mit Mark Walton, dass der Bursche halt mehr Yards durch die Luft gefangen hat, als er durch seine Beine erlaufen hat. Das ist, denke ich mal, auch so ein Fingerzeig, dass wir die Running Backs noch mehr einsetzen, wofür, also im Passing Game, wofür die Patriots ja auch nicht unbekannt sind. Was mich gefreut hat, das habt ihr schon gesagt, dass Mike Gesicki mal endlich mehr als einen Ball fangen durfte und das sah schon gut aus. Das sah einfach gut aus, waren, ich glaube, 2 Contested Catches. Hat er gut gemacht. Ja, Nick O'Leary macht halt Nick O'Leary Things. So, das ist halt einfach ein geiler Typ, der ohne Handschuhe spielt und zeigt, wo der Hammer hängt. Ist einfach cool. Und was mir aber langsam nicht Sorgen macht, aber sagen wir mal zum Nachdenken anregt, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben, worauf ich achten möchte. Und das war Preston Williams. Und der hat einfach wieder keinen Ball also nicht wieder, letztes Mal hat er immerhin einen Ball gefangen, aber jetzt halt nur gar keinen. 2-mal getargetet worden, ich weiß gar nicht, wie die Bälle geworfen wurden, ich will ihm da jetzt keinen Vorwurf machen.
Ich wollte gerade sagen.
Und vor allen Dingen, den einen hat er gefangen, das wäre ein Catch gewesen, der Ball flog über die Außenlinie hinaus und er hatte mit den Zehenspitzen stand er noch da, er war Millimeter zu klein, er hat die Finger noch dran bekommen, konnte dann aber nicht mehr infield bleiben.
Schlecht.
Also,
weil überworfen. Also ja, ne?
Wie deutlich. Gesagt, ich hab nicht alles gesehen, weil ich muss neben dem Dolphins Drive noch arbeiten, ich verdiene jetzt noch nicht die 2,7 Millionen mit, nee, ich verdiene noch nicht die 6 Millionen mit. Aber deswegen habe ich nicht so viel gesehen vom Spiel. Und ja, es fällt aber ins Auge, wenn man sieht, was in den ersten, im ersten Spiel so für ein Hype um ihn gemacht wurde. Dann in Sachen Run-Defense. Ich tue mir noch unheimlich schwer. Ich würde da Micho noch nicht so ganz zustimmen. Weil einfach die Rush-Yards, die wir kassiert haben, auch in diesem Spiel, im ersten Viertel waren es 27 Yards. Hochgerechnet sind es knapp 100. Ist nicht gut, aber ist ein bisschen besser als letztes Jahr. Und und wir haben nun mal auch gegen einen der besten Running Backs der Liga gespielt, der jetzt wieder fit ist. Leonard Fournette ist einfach ein Biest. Der hat die Jaguars mit der Defense alleine in die Playoffs, fast bis in den Super Bowl gerannt und war letzte Saison einfach verletzt und hat deswegen nicht das geleistet, was er hätte leisten können.
Ansonsten ist aber dafür im Passspiel nicht zu gebrauchen.
Natürlich nicht, brauche aber auch nicht. Also das ist für mich halt, das ist ein Tier. So, der läuft halt, so Beast Mode. So, Beast Mode konntest du auch nicht anwerfen. Also ich wüsste nicht, dass man das irgendwann mal großartig versucht hätte. Aber Fournette ist für mich einfach ein richtig, richtig geiler Spieler. Keinen, den ich hoch beim Fantasy-Football picken würde, weil er eben keine Bälle fängt. Aber ja, schon ein cooler Typ. Und dann zur Defense allgemein. Ja, Charles Harris stets bemüht. Immerhin ein Quarterback-Hit. Ich möchte aber für Nate Orchard eine Lanze brechen. Und ich fänd's cool, wenn der mal die Möglichkeit kriegt zu starten. Weil er hat wieder 2 Sacks, 2 Tackles for Loss, 2 Quarterback-Hits. Also für mich einfach neben unseren Linebackern eine richtig, richtig starke Preseason bis jetzt gespielt. Und da bin ich gespannt, was da noch von kommt. Minka Fitzpatrick hat sich auch verbessert, nachdem er im ersten Spiel ja so ein bisschen abgefallen war. Wo wir schon gesagt haben, was ist mit ihm los? Ob er sich mit Seife eingeschmiert hat oder was auch immer. Und ich denke, Matt Hack wird noch irgendwie ein paar Defense-Snaps spielen. Nach seinem Tackle. Gegen, ich weiß nicht wen, auf jeden Fall gegen den Punt-Returner.
Aber tatsächlich müssen wir noch was sagen, glaube ich. Wir haben nämlich Asche auf unser Haupt, Tobi und ich, glaube ich. Wir haben beide einen Spieler entdeckt, den wir nicht kannten, einen Cornerback.
Da wollte ich jetzt gleich auch noch was zu sagen. Also es war peinlich.
Es war peinlich, dass wir nicht kannten, aber er hat als Gunner, wir reden von Lemons, als Gunner hat er ganz, ganz hervorragend gespielt und ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Walt Aiken, hat er überhaupt gespielt?
Der ist verletzt.
Ja, Walt Aikens hat...
Ja, Walt Aikens hat nicht gespielt, aber nicht ganz gespielt. Ehrlich, was der, die Show, die da als Gunner abgerissen hat, das war schon klasse.
Also an Gunnern fehlt uns nicht diese Saison. Ja.
Da ja, nein, also... Überragend.
Einige, die da definitiv sehr, sehr gut auch spielen.
Cornell Armstrong, ja. Ich glaube, 6. Runden oder 7. Runden Pick des letzten Jahres, auch hervorragend als Gunner gespielt.
Richtig. Dann haben wir halt Walt Aikens noch, dann haben wir noch Andrew van Ginkel, der das super gut spielen kann.
Mark Morton übrigens auch.
Ja. Also,
ja.
Wir spielen nur noch Special Team.
Muss man ganz ehrlich sagen, da mache ich mir die wenigsten Sorgen drum. Das sah richtig gut aus. Preston Williams hat ja auch da Jakeem Grant ja nicht gespielt hat, war Returner Nummer 1 tatsächlich Preston Williams. Ja, hat zwar einen Fumble gehabt, den er auch selbst recovered hat, aber ansonsten hat es auch gut gemacht.
Ja. Nee, die traditionellen Punt-Returner und Kick-Returner sind ja entweder verletzt, wie Drake und Grant, oder wie Stills nicht dazu ausersehen in der Preseason, von daher. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Aber naja, wie das jetzt mit Safety Nummer 4 oder Nummer 5 ist, kann ich mir nach dem Auftritt gestern Abend, da bin ich ins Grübeln gekommen.
Wobei Lemons ist meiner Meinung nach Cornerback, oder?
Wird auch als Safety geführt.
Also ein Hybrid.
Ja. Also er ist hauptsächlich halt als Cornerback geführt, aber groß gesagt ist er ein Defensive Back. Also kann beides spielen.
Genau. Ja.
Wunderbar. Möchtet ihr noch etwas zum Spiel sagen? Ich glaube, wir haben das jetzt eigentlich soweit ganz gut abgedeckt.
Ja, eine Sache noch. Tatsächlich, was ich relativ überrascht war, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir da Starter haben, dass wir größtenteils Starter gesehen haben auf vielen Positionen, ist es tatsächlich so, dass unser Starting Tight End Durham Smythe war. Smythe. Ja. Unser Notre Dame Alumni.
Das ist richtig, ja. Es kam für mich auch etwas überraschend, aber war, glaube ich, dem geschuldet, dass da der bessere Blocker stehen sollte. Richtig. Gut, hat jetzt im Endeffekt nicht viel gebracht, aber...
Ist ja der bessere Blocker im Vergleich zu Allen?
Ja. Offensichtlich ja.
Ist er.
So, und besonders gut fangen kann Allen auch nicht. Warum haben wir den?
Ja.
Weil man es probiert hat. Ja, also vielleicht kann der Kunststücke, die uns weiterbringen.
Die anderen nicht können.
Ja, also ja, es ist wirklich, wo inzwischen muss man sagen, warum. Aber vielleicht braucht er einfach auch noch 2-3 Jahre, um sich zu entwickeln. Ja.
Dwayne Allen, also, ja. Okay.
Yep. Mir hat Mark Walton gestern Abend leid getan. Nachdem er seinen Fumble-Return-Touchdown gefeiert hat und der Verteidiger dann doch leider down by contact war. Aber
ja,
die
gut,
20 Sekunden aber nimmt ihm keiner.
Ich wollte gerade sagen, es war gut. Und Mark Walton ist der Running Back Nummer 3 vor Gaskins, der auch gut gespielt hat, auch vor Lurt, der gegen dann eine vierte Line, dann nur die vierte Reihe der Jaguars gut aussah und den viele jetzt schon ganz hoch loben, aber ich glaube tatsächlich, dass Lurt nicht ins Roster kommen wird.
Nein, der hat, also sehe ich auch maximal.
Nee, also mindestens Practice Squad.
Also das Practice Squad kommt meiner Meinung nach Gaskins, und ob man dann noch einen Running Back ins Practice Squad setzt.
Deswegen. Das ist fraglich.
Da, also, das würde ich gerne ausspielen lassen im letzten Preseason-Game.
Da können wir ja jetzt drauf eingehen, wenn wir uns mal so langsam dem Roster zuwenden.
Dem Roster. Weil,
dem Roster, weil ja. Spiel 4 ist ja Preseason eher dazu gedacht, dass sich diejenigen zeigen, die Platz 50 bis Platz 50 bis 90. Also ja. Da werden nicht mehr viele Starter, also Starter sowieso nicht, aber da werden nicht
wobei,
mehr viele Leute.
Eine wobei? Frage. Ja. Damit läuten wir das jetzt ein. Wir haben ja gesagt, dass Fitzpatrick starten wird die ersten Spiele.
Wahrscheinlich.
Werden beide.
Es gibt nur einen Grund, warum er es tut.
Ja, haben wir oft genug drüber gesprochen. Werden wir trotzdem beide im vierten Preseason-Game sehen?
Weder noch, würde ich sagen.
Ich denke mal, dass Ruddock fast durchspielen wird.
Okay.
Davon gehe ich aus.
Vielleicht gibt man Rosen noch ein bisschen Matchpraxis oder sowas, ja, um ihn noch mehr ranzuführen, aber ist, glaube ich, eigentlich weniger.
Gut.
Wär auch unfair, Rosen mit lauter Leuten, die nicht ins Team schaffen, gegen eine Mannschaft, wo es auch lauter Leute nicht ins Team schaffen. Was soll es bringen an Erkenntnissen? Ich glaube, da bringt jedes normale Training mehr Erkenntnisse.
Ja, ja, vermutlich schon. Gut. Dann kommen wir zum Roster. Wollt ihr jede Position durchgehen oder wollen wir einfach nur mal so, wir haben das ja schon mal gemacht mit unserer Prediction.
Vielleicht ganz kurz sagen, wo wir vielleicht noch Battles sehen um Roster-Spots.
Ja.
Genau, würde ich genauso dann.
Gut. Dann Micho, du darfst.
Also ich starten. Glaube, beim Longsnapper gibt's keinen Battle.
Nee, ich denke, den hat Farnsworth sicher.
Ja.
Nein, also mit welcher Position soll man denn anfangen? O-Line?
Ja, komm, starten wir mit O-Line.
Also meiner Meinung nach steht die Starting O-Line relativ fest. Ja. Es steht auch bei den Backups relativ fest. Es hängt ja davon ab, wie viel O-Liner wir mitnehmen. Tatsächlich wird Montero zum Beispiel und wie heißt er? Jones Smith, glaube ich. Ich glaube, die werden sich noch darum betteln, ob wer von den Backup mit rein soll. Ich tippe auf Montero, ganz einfach, weil der vielseitiger einsetzbar ist. Bei Prince glaube ich tatsächlich, dass er es schaffen wird, obwohl er nicht gut spielt.
Naja, das liegt daran, dass die anderen noch schlechter sind.
Ja.
Das ist richtig.
Leider ist das so. Nee, ja. seh ich auch so. Also.
Wobei, ich muss sagen, unsere rechte Seite ist halt einfach scheiße. Unser Center ist noch okay. Man merkt noch, dass wir ein Center haben, weil der Ball nach hinten geht. Aber rechte Seite ist scheißegal, wer spielt. Kannst auch Prince starten lassen. Ja, theoretisch.
Ich glaube, Jesse Davis ist schon noch mal eine Klasse besser als Prince.
Ja. Aber zum Beispiel Shaq Calhoun, den sie ja alle so hochgelobt haben, der hat die letzten zwei Spiele auch ins Klo gegriffen. Und zwar mächtig.
Der hat nicht scheint immer noch besser zu sein als Reed.
Der hat da richtig umgerührt. Ne?
Ja. Da ja. Sieht man mal, wie schlecht wir eigentlich tatsächlich sind.
Ja.
Das konnte so. Man gestern eindrucksvoll erkennen.
Gut. Tight Ends haben wir ja nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wir sehen alle eigentlich Drain Allen an 4, glaube ich. Oder?
Wird es wohl schaffen, aber
aber
keiner weiß.
Ich sehe O'Leary, Jizzicki und Smythe.
Smythe. Also Walford definitiv nicht.
Nein. Das hat ja auch zu wenig gezeigt. Ja. Bei dem, was er
Glaubt ihr, dass wir mit 2 reingehen oder nehmen wir Quarterbacks mit?
Was?
Quarterbacks?
2 oder 3? Wie viel nehmen wir mit? 2?
2.
Ja, gut.
Und der dritte ins Practice Squad.
Ja. Okay. Ja, dann hätten wir noch die Receiver, ne? Nee, doch.
Und die
Receiver und Running Backs.
Ja, aber Running Backs haben wir ja eben schon abgefrühstückt. Ja,
genau.
Richtig. Und Wide Receiver.
Gut. Ist die Frage, wie viel wir mitnehmen, ne?
Ja, das ist die einzige Frage.
Das wird ein hartes
Battle. Das wird sich in Spiel 4 wahrscheinlich dann entscheiden, ne?
Frage ist halt, wer wird Nummer 6?
Also da wird's viel von Butler, Hearns und Isaiah Ford geben.
Muss.
Denke ich.
Muss. Und momentan hat Ford eigentlich die Nase vorn.
Ja, würde ich nicht so sagen.
Und kam nie wieder, so ungefähr.
Für mich hat Isaiah Ford auch die Nase vorn. Ich werfe aber nochmal den Namen Devante Parker in den Raum, der eventuell ein vernünftiges Trade-Objekt sein könnte und der meiner Meinung nach nicht unbedingt zwingend ins Roster gehört. Nicht zwingend, mit Sicherheit, wenn er bleibt, kommt er ins Roster, aber ich glaube, es wäre kein großer Verlust, wenn wir ihn abgeben würden. Kein großer Qualitätsverlust.
Hängt alles vom Preis ab, ne?
Ja.
Und
wenn man für den Dritt- oder Viertrunder bekommen würden.
Entschuldigung, aber.
Wenn ein Team verzweifelt genug ist.
Tobi hätte gern einen Second Rounder dafür, ja.
Selbstverständlich.
Das war für einen Erstrunden-Pick, von daher.
Ich hätte gern Trent Williams dafür.
Ach Gott.
Für das Gehalt, was Devante Parker kriegt, ja.
Ja, das, ne, und so weiter.
Nee, wie gesagt.
Nee.
Ich sehe ihn weiter in Aqua.
Gut. Zumindest noch dieses eine Jahr.
Defense.
Wollen wir wieder von vorne nach hinten?
Von der Leine. Springen wir von vorne nach ganz hinten.
Gut, dann von vorne nach ganz hinten.
Dann fang an, Micho.
Ja, die Line ist, glaube ich, also sehe ich ganz klar Harris. Ist die Frage, wie man jetzt Orchid, als was man ihn sieht. Ich sehe ihn als Defensive End. Ja, deswegen nehme ich ihn damit rein. Carradine nehme ich damit rein. Harris, Gotcho und Taylor. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es ein Hendrick schafft, dort noch reinzukommen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Aber Gotcho ist doch Tackle.
Spence haben wir noch. Ja, gut. Alles D-Line, ne?
Ah, okay, du gehst komplett D-Line, okay. Ich dachte, du gehst jetzt erst auf die Defensive Ends.
Nee,
gut.
Ja, also tatsächlich, dann haben wir noch Spence und dann wird schon schwierig. Das heißt auch, dass ein Robert Kimdishi, der sich bisher gar nicht zeigen konnte, eigentlich de facto nicht ins Roster dürfte. Ledbetter, Practice Squad, aber die Frage ist tatsächlich, was passiert mit Kimdishi?
Ne, der kommt rein und rasiert. Wird einfach passieren. Der Typ hat mega das Potenzial. Ganz im Ernst. Und bei den Cardinals, ich habe mich da schon mal drüber aufgeregt hier vor 2 Wochen oder so, was die mit den Leuten machen, weil anscheinend, weiß ich nicht, weil wir haben die Rosen-Situation gehabt, wir haben die Situation, dass Kimdishi in genau die gleiche Spalte rutscht und sagt, ja, ich habe da nichts gelernt. Und ich glaube, dass wir da so gut aufgestellt sind, dass der einen richtigen Sprung macht und ja, dass wir da auf jeden Fall viel Freude mit haben werden.
Ja, aber können wir das feststellen? Er hat bisher noch 0 zeigen können. Wie wollen wir das rechtfertigen?
Gut, wir bezahlen 6 Millionen aufgrund von Sachen, die vielleicht passieren werden. Von daher kann ich auch sagen, dass Kimdishi auch ein gutes Jahr haben.
Wen sortierst du aus als Defensive End dann?
Wen hattest du mitgenommen?
Carradine, Harris. Mhm. Wir haben Spence, Gotcho und Taylor.
Wilkins.
Ja? Ledbetter. Wilkins.
Ja, Ledbetter.
Ja, das wird Ledbetter treffen.
Ja.
Ja, klar, das sowieso, aber alle anderen nehmen wir mit.
Ja.
Hm? Ja, also warum nicht?
Ledbetter kommt ins Practice Squad, Hendricks wahrscheinlich auch. Und dann gehen wir dafür.
Richtig.
Okay.
Ja, weil ein Kim Dietsche schon allein letztes Jahr verletzt, aber schon allein die Zahlen, die er halbwegs Verletzte abgeliefert hat, waren so viel besser als alles das, was das vorhandene Material liefern kann. Kannst du ihn nicht entlassen.
Richtig.
Okay.
Er musste mitnehmen.
Gut.
Und ich meine, er durfte ja bis jetzt auch noch nichts zeigen. Er hat nichts gezeigt, er hat bis jetzt auch nicht gespielt. Ja. Er hat gestern keinen Snap gespielt. Und,
ist er nicht immer noch auf der
Physical Unable to Play? Natürlich. Ja. Natürlich, deswegen, was soll er zeigen? Ne?
Gut, Cornerbacks würde ich sagen, ne?
Gut, Cornerbacks. Oh.
Tobi.
Ja, seit gestern relativ klar, dass Howard und Rowe starten werden, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, Wills gestern auch durchaus überzeugend gespielt. Dann Cornell Armstrong, denke ich, wird man auch mitnehmen. Und dann fängt's Gegrüble so langsam an, ob man noch einen fünften Cornerback mitnimmt.
Was ist denn mit Fitzpatrick? Der ist ja eigentlich Cornerback.
Ich wollte gerade sagen,
das ist eher Safety.
Das macht keinen Unterschied.
Erklären. Jetzt kommen die ganzen, Hybrid-Leute. McCain ist ja eigentlich auch Cornerback, spielt aber Safety. Fitzpatrick kann beides spielen. Und dann geht's los. Richard Jones musste dieses Jahr mitnehmen, weil er zu teuer ist. Nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich rausschmeißen.
Oder traden.
Bei McDonald sieht's wahrscheinlich so ähnlich aus. Den wirst du mitnehmen, weil er Safety und wahrscheinlich dann Linebacker irgendwas spielen kann. Aber eine große Zukunft in Miami wird er auch nicht mehr haben. Von daher, das sind so die.
Plus,
das ist die Frage jetzt, ne?
McTier? Jalen Davis?
Nein.
Lemons?
Das ist die Frage. Mo Smith oder Lemons? Wer wird Nummer 53, der dann immer wieder rauf und runter und wenn mal wieder ein besserer kommt?
Alle drei Tage einen Vertrag unterschreiben da.
Ne, das ist die Frage. Ne? Wen lässt du raus? Akins kannst du eigentlich nicht rauslassen.
Needham?
Raus, auf jeden Fall. Also.
Ja, aber wie gesagt, da haben wir so einige, ne? Ja,
Needham wird Practice Court.
Wie gesagt, Hartage,
Davis hat viel zu wenig gezeigt. Also zumindest.
Also Hartage finde ich jetzt zum Beispiel fand ich grundsätzlich im Vergleich besser als Armstrong. Vor allem, weil Hartage halt eben auch Safety gut mal spielen kann als Backup, ne?
Ja.
Ich würde den im Practice Squad sehen, aber ansonsten keine großen Chancen. Also würde mich jetzt überraschen.
Könnte meiner Meinung nach noch ein Battle sein, um den es jetzt geht, in den letzten Tagen.
Ja, ne, also so um Nummer 50. Also ich denke, wir werden auch Lemons durch das, was er da gestern abgeliefert hat in Spiel 4, wahrscheinlich sehr lange sehen.
Ist die Frage, ob er als Cornerback zu gebrauchen ist, ne?
Ja,
ne? Das wird man feststellen müssen.
Ja, ne?
Ja, bleiben noch die Safeties dann? Oder die haben wir jetzt auch abgefrühstückt, ja, ne?
Haben wir jetzt auch.
Ja, Linebacker. Da fällt mir ein, dass Nick DeLuca Starting Linebacker bei uns war.
Ja, ne? Viel andere Möglichkeiten gab es auch nicht mehr.
Das ist richtig. Wer war nicht verletzt, muss man da eigentlich schon fragen.
Ja, so ungefähr, ne? Kiko verletzt, Van Ginkel verletzt. McMillan,
Chase Allen.
Chase, ne, genau. Polling war auch verletzt.
Ja.
Und also.
McMillan,
ja. Ja. Hätte halt nur die Chance gehabt, irgendwie Terrell Hanks oder Trey Watson noch als Rookies starten zu lassen.
Ja, die Frage ist, welche Linebacker.
Klassische wahrscheinlich 4 oder 5.
Ich tippe jetzt einmal, ja, genau.
Baker, Eguavoen, Van Ginkel.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden, ne?
McMillan?
McMillan wahrscheinlich, ja.
Und dann bei 4.
Und deswegen ist jetzt die Frage, wo viele jetzt gesagt haben, da gab es ja heute einen Aufschrei bei Facebook, Kiko könnte wackeln.
Kiko wackelt. Er könnte er wackelt.
Ich glaube persönlich, dass er ins Roster kommen wird und dass er auf seine Snaps kommen wird. Aber die Diskussion zeigt schon, von wegen, wo es hingeht. Das Problem ist halt die Verletzung für ihn. Er kann halt auch nicht zeigen, wie er zurechtkommt. Und er hat Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt mal was weiter ausholen darf?
Hol aus.
Ja? Tobi, habe ich deine Erlaubnis auch, deinen Segen?
Selbstverständlich, wir wollten ja über das Thema sowieso sprechen.
Das Problem ist tatsächlich.
Ich mute dich mal eben und dann kannst du anfangen.
Das Problem ist tatsächlich, dass wir ja so eine Hybrid-Defense spielen wollen, wo wir regelmäßig tatsächlich nur mit zwei Linebackern auf dem Platz stehen wollen. Das heißt, es gibt ja den Will, den Sam und den Mike. Will ist der Weakside-Linebacker, also der auf der Tight End abgewandten Seite spielt. Der Sam, der Strongside-Linebacker, der Tight End zugewandten Seite steht. Und den Mike, den Middle-Linebacker, der halt in der Mitte und auch fürs Löcherstoff zuständig ist. Und in der Regel fällt halt eben der Sam aus, wenn man nur noch mit zwei Linebackern spielt. Man spielt also mit dem Mike und mit dem Will. Und die Anforderungen an die Linebacker verändern sich. Es werden also viel mehr von beiden viel mehr Coverage-Aufgaben verlangt und es werden in dem System viel mehr Blitzing-Aufgaben verlangt. Beides sind nicht die Stärken von Kiko Alonso, der eigentlich klassischerweise ein Will ist, genau wie Jerome Baker. Und Jerome Baker spielt im Moment einfach ganz hervorragend. Der als Strongside-Linebacker eigentlich nicht besonders gut zu gebrauchen ist, weil er da einfach zu undersized ist. Dafür braucht man eigentlich Masse. Und die Position wird es wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt geben. Also das, was er eine Zeit lang gespielt hat, einfach weil es kein anderer konnte, nämlich Middle-Linebacker, wofür er eigentlich auch ein bisschen schwächlich ist, wo er aber tatsächlich seine Geschwindigkeit dann immer noch ausgespielt hat, um Lücken zu stopfen. Jetzt haben wir aber einen Sam Agwabon, der als Mike ganz gut spielt, und einen McMillan, der eigentlich auch als Mike geholt wurde. So, das heißt also, dass Kiko Alonso im Prinzip für als Mike die Nummer 3 ist, als Will die Nummer, nur die Nummer 2 ist, also so ein Backup-Spieler plötzlich wird, und das für die Salary. Und dann muss man auch überlegen, man hat vielleicht noch einen Quentin Polling, der sich ganz gut macht, man hat einen Trey Watson, der sich ganz gut macht, und man kann vielleicht im nächsten Jahr dann sowieso noch einen guten Linebacker draften, und deswegen wackelt er ganz einfach, und deswegen kommt die Diskussion hoch. Aber da sind vielleicht die Vertragszahlen ganz interessant, die hier Tobi bestimmt kennt.
Ja, also die Zahlen geben auf jeden Fall den Leuten recht, die sagen, so Jungs, hört mal zu. Es sieht so aus, dass dieses Jahr Kiko noch bleiben wird, dass er aber wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei den Dolphins spielen wird, weil einfach das, was Miami sparen würde, wenn man Kiko Alonso jetzt gehen lässt, einfach viel zu wenig wäre, um damit was Vernünftiges zu machen. Also er hat eine Salary von, ich glaube, 8,2 Millionen knapp, ja. Und man würde 6 Millionen Dead Cap bezahlen. Das heißt, man würde etwas über 2 Millionen einsparen, wenn man ihn entließe. Aber für das Geld würde man keinen vergleichbaren Ersatz bekommen. Das ist einfach so. Weil er halt auch als Leader und als Symbolfigur für die Franchise wichtig ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach Wake gleich noch den letzten der verbliebenen Türme oder Leuchttürme entlässt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich gehe aber stark davon aus, dass im nächsten Jahr oder das nach der Saison der Weg von Kiko bei den Dolphins zu Ende sein wird, weil da halt die Einsparung bei knapp 6,5 Millionen sein würden. Und ja, das wird man auf jeden Fall zumindest in Erwägung ziehen. Und wenn Agwabon so einigermaßen gut durch die Saison kommt, wie man das erhoffen kann, dann auf jeden Fall. Dann war's das leider.
Die Frage ist halt eben, es werden zwei Linebacker regelmäßig spielen, Starter quasi spielen in unserer Defense. Das sind entweder Baker oder Kiko und es sind McMillan oder Agwabon. Jetzt zu sagen, von wegen, ja, dann lassen wir doch Kiko und Baker spielen, wäre genauso wie von wegen, wenn wir sagen, okay, wir nehmen Gesicki raus und lassen dafür Fitzpatrick und Rosen spielen.
Ja, genau.
Das macht halt einfach keinen Sinn.
Nee. Und
nicht auf die Art, nicht in dem System. Wobei, so genau wissen wir ja auch noch nicht, wie das System aussehen wird. Wer weiß, vielleicht überrascht es uns alle.
Richtig. Und viele sagen ja, Kiko Alonso hat ja so viele Tackles gemacht. Das ist richtig. Aber wir haben halt auch eine scheiß Run-Defense, eine Line gehabt, die nicht dicht war. Und dann ist es halt normal, dass der Linebacker, der dahinter steht, relativ viele Tackles hat.
Was ich eigentlich dann teilweise besorgniserregend finde, ist, dass Kiko halt eben auch die Tackles machte, wenn es um Coverage-Aufgaben ging. Das heißt, sein Gegner hat trotzdem den Catch gemacht.
Ja.
Ja.
Also er hat halt nur nicht viel Yards After Catch zugelassen. Aber
ja.
Ich sehe es halt, also ich meine, wir haben es diese Offseason gehen, was passiert, wenn Chris Greer richtig Bock hat zu arbeiten. Wir haben Spieler getradet, wir haben Trade Picks generiert, wir haben so viel getan und das wird nächstes Jahr weitergehen. Kiko Alonso wird getradet, Rashad Jones wird getradet. Die spielen jetzt, wenn sie spielen, spielen sie ja nicht schlecht. Also, ne, das muss man auch mal sagen. Und Rashad Jones kann einem Super Bowl Contender vielleicht noch weiterhelfen. Ja, das ist wie ein Dominican Sue. Der kriegt dann halt irgendwo noch so seine 1-2 Jahresverträge und dann war's das. Kiko Alonso sehe ich so ähnlich, weil der wird ja dann auch schon 30.
Ich kann dir genau sagen, wo Kiko Alonso spielt.
Ja.
Nächstes Jahr.
Bei New York Patriots.
Richtig. Genau das hätte ich jetzt, genau das hätte ich
ja gesehen. Was von beiden jetzt?
Was?
Jets oder Patriots?
Nee, New York Jets.
Ach so. Definitiv. Ich habe Patriots gesagt, Entschuldigung.
Ach so, nee, ich hatte nur Jets gehört, aber das
kann,
war genau.
Kann passieren. Aber ich sag halt, dass wir für Alonso noch Picks oder einen Pick kriegen. Wir kriegen für Rashad Jones ein. Ist die Frage 2020 oder 2021? Und eventuell Devonta Parker. Eventuell. Wird vielleicht dann nur ein 6-Runden-Pick sein. Oder ein 5-Runden-Pick. Wenn wir Glück haben, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Man weiß es nicht. Und das sind halt so Spieler, die dann gegangen werden und wo wir einfach Trade-Material einfach generieren. Nichts anderes wird nächste Offseason passieren. So sehe ich das. Und ja, ansonsten habt ihr das sehr, sehr gut analysiert und da brauche ich jetzt auch nicht mehr noch viel hinzufügen zu der Situation um Kiko Alonso. Wir werden es sehen.
Naja, wie bei Rashad Jones, mag einem persönlich vielleicht nicht passen, aber
es ist Business.
Football ist Business. Und das ist dann so.
Ja, machen wir einen Sack zu.
Wenn du das sagst, machen wir einen Sack zu.
Wunderbar. Sind wir für heute durch, glaube ich.
So.
Passt. Eins fällt mir noch ein. Ich muss ja noch Werbung machen.
Hashtag Werbung. Ja.
Hashtag Werbung.
Wir kriegen hierfür 6 Millionen kriegen wir hierfür. Ja, für die Werbung.
Hashtag Werbung, Hashtag Joint Venture. Bitte achtet in der nächsten Woche darauf, dass einer von uns dreien, der liebe Micho nämlich, sich mit Mitgliedern der Gang Green Germany, der Bills Mafia und der anderen da an einen Tisch setzt und
es gibt jetzt wen von den anderen?
Ja, es gibt jetzt wen von den anderen. Es gibt vier. Eine AFC East Preview macht. Das Ganze soll passieren via Skype auf einem YouTube-Kanal, glaube ich.
Problem ist, dass keiner von uns auch eine Kamera hat. Das heißt, mich wird es ein schwarzes Bild geben.
Ich habe schon zu den Initiatoren der ganzen Geschichte, den Jets, gesagt, passt ja zur Dolphin-Saison, wir sehen halt schwarz.
Ja.
Von daher.
Gerade Michael ist in dieser Rolle auch eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben.
Ja, genau. Das ist ein kleiner Gag, aber nur um euch da schon mal drauf hinzuweisen. Das wird also am nächsten Freitag, den 30.
Und wer es nicht sehen kann, wir werden, glaube ich, die Tonspur auch veröffentlichen hier, richtig?
Ja.
Und vielleicht dazu auch noch mal kurz eine eigene Stellungnahme hier sehen oder so, aber das werden wir noch sehen.
Richtig. Das schauen wir dann.
Genau. Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. 30.8., 20:30 Uhr, glaube ich, ist das
richtig geplant. Zur Primetime.
Ja.
Nice.
Und gut, dann werden wir versuchen, das gibt's vielleicht auch noch, demnächst den Veröffentlichungstermin vorzuverlegen auf samstags, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das ist der Plan.
Also einfach aus dem Grund, damit ihr etwas mehr Zeit habt, euch vor dem Game Day darauf vorzubereiten.
Richtig. Weil
und falls ihr Sonntag mal auskatert, könnt ihr wenigstens noch den Podcast hören.
Na gut, ob das dann nicht mehr Kopfschmerzen bereitet, ich weiß ja nicht.
Naja.
Nee, aber es ist halt so, dass hauptsächlich Micho irgendwann mal sagte, ja, wenn die Leute jetzt aber den nicht direkt hören am Sonntag, dann ist der mit der Preview für das Spiel am Sonntag, am Montag schon alt. Und deswegen werden wir wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht mehr sonntags um 10, sondern vermutlich samstags um 10 oder um 8. Von mir aus auch um 6 Uhr, wenn ihr um 6 Uhr morgens schon den Podcast online haben möchtet. Da könnt ihr uns gerne eure Wünsche zukommen lassen. Aber es wird definitiv der Samstag werden. Gut. Möchtet ihr sonst noch Werbung oder andere News oder persönliche Befindungen äußern? Jetzt habt ihr die Chance.
Hab mich gefreut, wieder dabei gewesen zu sein.
Ausnahmsweise.
Sich das Ganze unbeteiligt anzuhören.
Man merkt auch, dass Tobi da sehr, sehr froh drüber ist, um nicht direkt wieder ausgeladen zu werden. Hat er jetzt auch seine ursprüngliche Idee mit der Reality-Show über das Liebesleben eines Akteurs hier dann auch beiseite gelassen.
Ja, ist richtig.
Seine Liebe und Romantik haben Tobi in den College-Folgen auch sehr angesprochen und er fiebert seitdem Ricos Privatleben sehr mit.
Ja, Ricos Privatleben.
Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ja.
Sehr.
Gut. Und wo wir gerade bei Liebe sind, zeigt uns Liebe, gibt uns Feedback, damit Tobi noch weiter dabei bleibt und nicht krank wird. und herrlich. Wie gesagt, abonniert uns auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes, auf Podigy. Abonniert uns einfach überall, wo es uns gibt. Lasst Kommentare da. Und ja, twittert Micho und mir, wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt getwittert haben wollt. Und ja, spread the love, fins up und mir bleibt dann auch nichts anderes.
Könnt uns natürlich auch über Facebook erreichen, nicht zu vergessen, über Instagram, den Tobi.
Ja, über alle möglichen.
Diese neuen Medien immer. Ich komme damit nicht klar.
Ja, war klar.
Das ist Neuland für mich.
Ja, das Internet.
Gut, genau. Dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als ciao, ciao und bis dancen.
Tschö.
Ciao.